einfach feiern. Das ist eine Gottesdienstserie, die uns bis Weihnachten begleitet. Und es ist auch so, dass wir 4 Gottesdienste haben, im Gegensatz zu den anderen Gemeinden, die mitmachen, weil die FEG einsiedeln und die FEG Fuhr, die machen auch mit. Aber ich habe noch den Weihnachtsgottesdienst dazugenommen. Heute bin ich da und nächste Woche machen wir Kanzeltausch, kommt der Samuel Rath von der FEG einsiedeln hierher. Und am Sonntag drauf kommt der Bernhard Hunziker. Und jedes Mal geht es um was Besonderes. Heute besonders nah. Ich habe gedacht, so zum Einstieg möchte ich euch eine ganz praktische Frage stellen. Ich weiß nicht, kennt ihr den Würfel? Ja? Wer hat so einen zu Hause? Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss euch gestehen, in meiner Kindheit, als ich Kind war, hatte so einen Teil nicht. Und mich hat es jedes Mal, wenn ich Leute besucht habe, irgendwie bis heute, wenn ich das Ding rumliegen sehe, habe ich gedacht, wow, cool, ich will das gerne können, aber ich kann es immer noch nicht. Wirklich. Ich beherrsche es nicht. Ich lege das Ding frustriert weg nach 2 Minuten, weil ich denke, ich schaffe das nie. Jetzt würde mich mal interessieren, diesen Würfel, manche von euch können das. Wie habt ihr gelernt, den zu lösen? Oder was für Strategien gibt's? Wie schaffst du den Würfel zu lösen? Okay, Internet, YouTube. Meintest du mit Internet auch YouTube? Okay, wir machen hier mal, wie Symbol von YouTube ist irgendwie, okay, ich hätte es üben müssen, gell? Also, ist das ein YouTube? Was gibt's noch für Möglichkeiten, das zu lernen? Nimm schon auseinander. Okay. Mit der Variante habe ich jetzt nicht gerechnet, aber warte kurz, ein Schraubenzieher, okay. Ja. Oder, weißt du, was ich mache? Nein, ich mache was anderes. Ich mal eine Lupe. Ich brauche das später nämlich noch. Ich brauche eine Lupe, okay. Nimm schon auseinander, Filmli anschauen und erklären. Ich habe euch gesagt, ich habe für heute ein YouTube-Video geguckt. Nach 2 Minuten habe ich es ausgeschaltet. Jetzt, man muss die Bewegung kennen. R und R' und L'. Ich habe es nicht gecheckt. Okay, Ruben. Jeden Tag üben, okay, das ist so praktisch, hä? Ja. Was gibt's noch für Möglichkeiten? Wenn ich es jetzt lernen wollen würde und ich aus den YouTube-Videos nicht schlau werden würde, was könnte ich denn noch machen? Isaac fragen. Ich könnte zu einem Menschen hingehen, oder? Ich könnte es mir erklären lassen von einer Person in Natura. Was könnte ich noch machen? Noch eine Möglichkeit gibt es mindestens. Okay, ich gebe zu, ist total altmodisch. Wie? Bücher. Bücher, genau. Ich kann einen Text lesen. Hey, wow, gratuliere. Genau, also ich kann die Anleitung lesen, oder? Ich gebe es zu, ich bin ein Anleitungsleser. Mal ganz grundsätzlich. Also es gibt die Möglichkeit, und ich glaube, jetzt haben wir so relativ viel, oder? Also man kann einen Text lesen, würde ich sagen. Man kann es irgendwo nachschlagen, selbst im Internet. Man kann ein Video anschauen. Was ist bei YouTube? Das ist braun. Ich habe kein Rot. Okay. Denkt euch, es ist das Ding. Gut. Man könnte vielleicht noch als letztes, und das wäre vielleicht in Richtung Zufall, aber man könnte sich als letztes vielleicht ja einfach noch eine auf die es erforschen, oder? So richtig erforschen in dem Sinn, dass man vielleicht sogar einen Computer dahinter schickt. Weiß jemand von euch, wie schnell ein Roboter den Rubik's Cube lösen kann? 0,38 Sekunden. Und der Weltrekord bei den Menschen, soweit ich weiß, liegt irgendwo bei, was schätzt ihr? 2 Sekunden. Nein. Ein bisschen mehr als 2 Sekunden. 2,3 Sekunden? Bin ich sicher? Also ich habe irgendwas mit 3 gelesen, aber es kann schon sein, ja genau. Also es ist Wahnsinn. Genau, es ist Wahnsinn, was man alles machen kann, um diesen Ding, wie schnell man dieses Teil lösen kann. Es gibt Wettbewerbe da drin. Ich werde daran nicht teilnehmen, wie ihr das sicher schon festgestellt habt. So. Der Isaac vielleicht, ja, genau. Ja, jetzt habe ich euch noch einen Bibeltext mitgebracht, weil wir haben ja Bibelentdecker-Gottesdienst. Und der Text stellt uns auch vor ein Problem. Viele von euch denken vielleicht, ja, genau, der Text ist ein Problem. Aber das ist nicht das Problem. Der Text erklärt uns eigentlich, wie das Problem gelöst wird. Und ich lese ihn euch mal vor. Ihr könnt ihn vielleicht ein bisschen mehr nach hinten nehmen. Johannes 1, Vers 14 bis 18. Da lesen wir, er, der das Wort ist. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Okay, ich gebe zu, das ist nicht so der einfachste Text zum Bibellesen. Aber wir werden heute Morgen versuchen, den Text ein bisschen miteinander zu knacken. Ganz grundsätzlich spricht der Text von einer Person. Welche Antwort ist immer richtig? Von wem spricht der Text? Hat es jemand so erahnt? Johannes der Täufer, wen meint der? Trotz all der schwierigen Begriffe und so. Noah? Jesus, genau. Gibt es eine Geschichte, oder wo eine Sonntagsschule fragt, wer ist das? Rot hat einen langen Bart und dann meint der Junge, es klingt nach dem Nikolaus, aber die Antwort ist immer Jesus. Genau. Der Text formuliert ein großes Problem, was wir als Menschen haben. Niemand hat Gott je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass da Gott ist irgendwo und wir als Menschen hier unten sind, dann ist vielleicht die große Frage doch, wie bekommen wir gute Informationen über Gott? Wie bekommen wir gute Informationen über Gott? Oder wie informiert uns Gott? Also wenn ihr jetzt mal dieses Bild anschaut, ist aber die eine Frage lautet, wie bekomme ich da unten Zugang zu Informationen über ihn? Oder wie kann er da oben uns da unten Informationen geben? Beide Fragen verstanden? Nein. Nein. Okay, gut. Jetzt habe ich da schon die Symbole reingemalt. Vielleicht könnt ihr euch überlegen, was für Möglichkeiten gibt es denn, dass Gott uns informiert oder dass wir Informationen über Gott bekommen? Was meint ihr? Jael. Also. Okay, aber das ist wahr. Aber das ist eigentlich jetzt schon ein Schritt weiter, oder? Kommen wir gleich noch drauf. Ich male mal hier unten ein Kreuz hin. Wisst ihr denn im Alten Testament, wie sind denn, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, wie sind denn da die Leute zu Informationen über Gott gekommen? Hatten die gar keine Informationen? Doch. Weiß es jemand? Mal reinrufen, da hinten aus der letzten Reihe. Engel! Ja, genau. Das waren so Erscheinungen, haben wir jetzt hier keinen aufgemalt, oder? Aber könnte man sagen, ja, okay. Engel? Flügel. Nein, der hat einen Heiligenschein, das langt. Okay, Gott hat sozusagen einen Boten geschickt zu den Menschen, oder? Und der hat ihnen was erzählt. Ein Beispiel, was fällt euch für ein Beispiel in der Bibel ein? Abraham, hä? Abraham bekommt Besuch von Engeln. Oder Weihnachtsgeschichte, wer bekommt noch einen Besuch von Engeln? Maria. Information. Gott, wie kann Gott noch Informationen zu uns schicken? Was hat er noch gemacht? Levi? Propheten, genau. Er hat Menschen geschickt. Was, kennst du einen Prophet? Elia. Und wie lief das beim Elia ab? Wie hat er seine Informationen von Gott bekommen? Durch Gebet oder? Ja, vielleicht. Wir wissen es eigentlich gar nicht so genau. Manchmal haben sie auch eine Vision gehabt, irgendwas gesehen oder einfach das gehört. Ja, genau. Und dann haben sie das den anderen weitererzählt. Was kann denn Gott noch machen? Was hat Gott noch gemacht, Richi? Durch die Bibel, genau. Er hat einen Text gegeben. Gibt's denn in der Bibel einen Text, den Gott selber mal geschrieben hat? Weiß das jemand? So eine knifflige Frage für die extrem guten Bibelforscher. Hm? 10 Gebote, genau. Die 10 Gebote hat Gott das erste Mal, als Mose die 10 Gebote bekommen hat, heißt das, dass Gott selbst das aufgeschrieben hat auf dem Stein. Und dann ist Mose runtergegangen und hat die kaputt gemacht. Nicht, weil er schusslich war, sondern weil er wütend war. Und dann beim zweiten Mal hat es dann der Mose aufgeschrieben. Okay, aber das ist noch interessant. Und Gott gibt sogar den Auftrag, dass man was schreiben soll. Zum Beispiel Preteens. Es gibt so einen, wie heißt der nochmal? Baruch. Der hat für Jeremia was aufgeschrieben. Oder? Ja, wisst ihr noch? Genau. So, Propheten. Wie kann man denn noch Informationen über Gott bekommen, Manuel? Durch die Schöpfung, genau. Also, so nach dem Motto hier, ich nehme jetzt mal das Auseinanderbauen vom Rubik's Cube als, die Bibel sagt, dass uns die Schöpfung so Hinweise gibt, oder? Auf Gott. Okay, es sind auch schon ganz schön viele Informationen, die wir haben. Was gibt's noch für Möglichkeiten, dass man Informationen von Gott bekommen kann? Durch Jesus Christus, okay, ja. Den male ich jetzt mal dann gleich hier unten so eine Krippe hin. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr erkennen, aber deswegen sage ich es dazu. Träume, Visionen, okay, das sind so Gedanken hier. Okay, was kann Gott noch machen? Zum Beispiel bei der Taufe von Jesus, was macht er da? Stimme vom Himmel. Nehme ich jetzt mal als Video, okay? Audiovisuelle Offenbarung. Okay, so. Also es gibt eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Buch, Menschen, Gedanken, Träume, Visionen, Schöpfung, Natur. Aber was ist jetzt das Entscheidende? Was passiert jetzt das Entscheidende an Weihnachten? Was passiert jetzt mit Jesus? Was ist das Besondere? Was lesen wir hier in dem Text? Er, das Wort, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Also der Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, der sagt, an Weihnachten geschieht was ganz Außerordentliches. Gott überbrückt die Distanz zu uns nicht durch irgendwelche Medien, sondern Gott überbrückt die Distanz zu uns dadurch, dass er selber Mensch wird. Jetzt, und wenn man sich das an Weihnachten erinnert, dann wisst ihr alle, in der Krippe liegt ein Baby. Wann ist Jesus gestorben? Wie alt war er da ungefähr? 30 oder, ja, was meint ihr? 35, so irgendwie um die 30 rum. Okay. Wer von uns ist so 30, 33, 35? Beat, bist du so jung? Hey, wow. Du hast dich gut gehalten. Ja, gut, Anna. Okay, wer ist noch so jung ungefähr? Okay, also müsst ihr euch vorstellen, in dem Alter ist Jesus gestorben, aber er ist als Baby auf die Welt gekommen. Das heißt, der hat eigentlich eine ganze Weile auf dieser Welt verbracht. Mit 12 war er im Tempel. Wer ist denn von euch 12? Wer ist von uns 12? Naja, wer ist 12? Ja, guck da hinten. Okay, ein paar sind 12. In eurem Alter ist Jesus in den Tempel gegangen. Das heißt, er hat Jahre auf der Erde verbracht. Und die Idee ist ja, dass das Advent heißt, Gott wird Mensch. Gott wird ein Mensch durch Fleisch und Blut. Und das ist nicht nur ein Gedanke, sondern da wird Gott auf einmal ein Gegenüber. Und wir erfahren in diesem Bibeltext einen Haufen Zeugs über Jesus. Er ist nämlich dieses Wort. Und es heißt in der Bibel, Jesus, das Wort, wird ein Mensch von Fleisch und Blut. Und es wird schon angedeutet hier, dass er was Besonderes ist, dass er nämlich der einzige Sohn des Vaters ist, der eingeborene Sohn, also was Spezielles ist. Dann sagt Johannes über diesen Jesus, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Das zeigt, dass Jesus nicht einfach nur auf der Erde entstanden ist, sondern dass er schon beim Vater war, bevor er auf diese Welt gekommen ist. Und am Ende geht es sogar so weit, manche fragen sich ja, ist Jesus Gott oder ist Jesus Mensch? Was würdet ihr sagen?
Beides,
genau. Er wurde Mensch von Fleisch und Blut. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart, Gott nämlich. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Er, der selbst Gott ist. Also Jesus ist selber Gott, hat uns Gott offenbart, dieses Problem gelöst. Niemand hat Gott je gesehen. Nicht nur irgendwelche Brücken gebraucht, sondern Gott kommt selber zu uns. Das wäre so, wie wenn der Erfinder vom Rubik Cube bei mir vor der Tür steht und sagt, Daniel, tut mir leid, dass du so schwer von KP bist, ich erklär's dir. Ich glaube, der ist aber schon tot. Genau. Okay. Er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Wo ist denn Jesus ein Mensch wie Fleisch und Blut? Kennt ihr irgendwelche Geschichten, wo das deutlich wird? Er stirbt. Ist ziemlich menschlich, oder? Kann Gott sterben? Nee. Okay. Wo wird noch Jesus deutlich, dass Jesus menschlich ist in der Bibel? Er isst und trinkt. Er schläft. Genau, es gibt eine Geschichte, die zeigt eigentlich beides. Er schläft. Wo schläft er? Im Boot. Er wird wütend, genau. Er weint, er ist traurig. Vor seiner Festnahme, genau, ja. Genau. Also er hat ziemlich menschliche Seiten. Und was ist dann so die göttliche Seite aus dem Leben von Jesus? Was macht er denn, als er da in diesem Schiff schläft und aufwacht? Was macht er dann? Macht er dann was ganz Menschliches? Zieht einen Stöpsel vom Gesicht in Nazareth, sondern Levi? Er sagt dem Sturm, er soll aufhören, genau. Das kann ich 100-mal machen. Das funktioniert bei mir nicht, oder? Das ist so irgendwie Gott. Fällt dir auch jemand ein, was so göttlich ist? Dass er auferstanden ist, ja, das ist sehr göttlich. Das hat auch noch niemand vor ihm gemacht, oder? Und das Interessante ist eben, dass der Bibel ganz wichtig ist, dass das nicht irgendein Theaterstück was da abläuft. Das betont der Johannes hier. Das ist nicht einfach nur so wie in der griechischen Mythologie der Zeus. Kennt ihr vielleicht die Geschichte vom Herkules? Herkules ist der Sohn einer menschlichen Frau und des göttlichen Zeus. Die Askene, heißt sie, glaube ich, ist von ihrem Mann verlassen worden, weil der Mann einen umgebracht hat, der musste ins Exil gehen. Und dann verkleidet sich sozusagen dieser Gott Zeus als ihr Ehemann und zeugt mit ihr das Kind. Und der Herkules ist das Ergebnis und später wird er dann bei Gott aufgenommen. Aber die Bibel meint damit was ganz anderes, dass Gott Mensch wird. Es ist nicht so, dass da ein Theaterstück stattfindet, sondern Gott selbst kommt auf die Erde, wird Mensch. Wird Mensch aus Fleisch und Blut, liegt in der Krippe, macht in der Windel, lebt, lernt, lesen, schreiben, rechnen, geht zur Schule, hat einen Vater, lernt einen Beruf wahrscheinlich, muss Menschliches erleiden und erdulden. Wird abgelehnt, wird angespuckt und so weiter. Und das ist nicht einfach nur Gott, der ein Theaterstück spielt, sondern es ist Gott selbst, der wirklich Mensch wird. Auf eine wundersame Art und Weise. So nah kommt uns Gott. Ich finde das mal einen ganz erstaunlichen Gedanken. Aber es ist ja nicht nur ein Gedanke, sondern es ist eine Tat. Dass Gott nicht einfach nur mit dem Lautsprecher vom Himmel ruft. Dass Gott nicht einfach sozusagen ein himmlisches Theaterstück ablässt. Macht er vielleicht auch, wenn die Engel da bei den Hirten erscheinen und so. Oder wenn er die Thronsaalvision bei Jesaja, das gibt's auch. Aber er belässt es nicht dabei. Er schickt auch nicht einfach nur irgendwelche Stellvertreter, sondern er wird selbst Mensch. Das heißt Advent. Ich habe heute Morgen ein Zelt mitgebracht. Eigentlich bin ich ja nicht so der Camping-Guru. Aber ich würde sagen, das Zelt hat was mit Gott zu tun. Was meint ihr, war Gott Camp?
Ja? Ja?
Fällt euch ein Zelt ein, was mit Gott zu tun hat? Wie bitte? Stiftshütte, genau. Wolltet ihr das auch sagen? Nee, was wolltet ihr? Weißt du nicht, was Stiftshütte ist? Okay, Paul, willst du das kurz erklären?
Ist so wie ein zusammenlegbares Zelt.
Genau.
Ein großes Zelt mit dem Allerheiligsten, den das Volk Israel war, damit durch die Wüste gelaufen.
Genau. Also manchmal heißt es auch Zelt der Begegnung in manchen Bibelübersetzungen. sozusagen der Vorgänger vom Tempel, so wie du es gesagt hast. Das Volk Israel hatte das, als es 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist. Genau. Was hat jetzt unser Text mit dem Zelt zu tun? Wenn man Bibeltexte nicht versteht, dann braucht man ja Strategien, um sie verstehen zu können. Was ich euch schon beigebracht habe, ist Beledesubh. Beten, lesen, denken, suchen, handeln, beten. Was wir jetzt gemacht haben, ist beten, lesen, denken. Wir haben ganz viel nachgedacht hier. Man kann aber auch einfach mal ein Buch nehmen und nachschlagen, was andere, die vielleicht den ursprünglichen Text lesen können, genauer darüber sagen. Und wenn man das macht, dann bekommt man irgendwann die Erklärung, dass bei diesem Leben, was hier die Neue Genfer Übersetzung übersetzt, dass da anstatt Leben auch nicht einfach nur Wohnen steht, sondern Zelten. Okay? Mein Thema heute Morgen ist besonders nah. Gott wird Mensch. Und er wird Mensch aus Fleisch und Blut und zeltete unter uns. Deswegen habe ich das Zelt mitgebracht. Das betont nochmal, wie intensiv die Gemeinschaft Gott mit uns Menschen war. Und es geht sogar noch weiter. Also, dass es nicht einfach nur ein kurzer Besuch war. Oder es gibt jetzt eine neue Werbung, wo E.T. wieder aufersteht. 4 Minuten lang. Ich kenne E.T. nicht, ich habe den Film nicht gesehen, aber mich hat es fasziniert. So Außerirdische, oder? Die kommen mal kurz zu Besuch in unseren Filmen. Manchmal sind sie eine Bedrohung, manchmal sind sie Freunde. Aber Gott ist kein Außerirdischer, der nur kurz zu Besuch kommt, mal kurz vorbeischaut und alles regelt. Sondern der wird wirklich Mensch, der lebt wirklich hier. 30 Jahre, guckt euch mal Anna an. Vielleicht war Jesus so alt wie Anna, als er gestorben ist, ungefähr. Der hat wirklich lange Zeit hier auf der Erde verbracht, obwohl Anna noch wirklich jung ist. Aber das war nicht einfach nur ein kurzer Besuch, um Hallo zu sagen. Er lebte unter uns. Und dann sagt der Johannes sogar noch, wir sahen seine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist kein Wort, was wir verwenden, aber seid ihr schon mal auf einem Berggipfel gestanden und habt gesagt, wow, herrlich. Hä? Und dann heißt es hier sogar, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und ich will diese drei Begriffe, mit denen möchte ich mich jetzt gleich noch ein bisschen mit euch beschäftigen. Und wenn man Begriffe nicht versteht in der Bibel, was macht man dann? Wikipedia, ja, es gibt noch bessere Möglichkeit. Es gibt spezialisierte Lexikons. Zum Beispiel sowas hier, ein Bibellexikon. Oder? Da kann man nachschlagen und da wird jeder dieser Begriffe wird da erklärt. Aber jetzt lasst uns mal kurz überlegen. Herrlichkeit, was könnte denn damit gemeint sein? Auf Jesus bezogen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Also es war so die Jünger, die konnten nebenher laufen und haben das gesehen. Das ist übrigens ein Begriff, der ganz, ganz oft im Johannesevangelium auftaucht. Das erste Wunder, was Jesus im Johannesevangelium tut, ist, dass er Wasser zu Wein verwandelt, für alle Weinliebhaber. Und heißt, von da an zeigt er seine Herrlichkeit. Es taucht immer wieder auf. Was ist denn Herrlichkeit? Aura? Ja, was ist denn Aura? Irgend so was Komisches ist Jesus mit dem Heiligenschein durch die Gegend gelaufen. Was ist denn Herrlichkeit? Was meint er? Was, wenn jemand sagt, es ist was herrlich, Richi? Etwas Überwältigendes, genau. Was könnte es noch sein? Ausstrahlung, ja, so Ausstrahlung. Wow, fantastisch, wunderbar. Ja, was meinst du? Etwas Schönes, genau. Wir haben was von seiner Schönheit, was von seiner Kraft gesehen. Und wenn man jetzt ins Alte Testament geht, der Mose, der hat ja dieses Zelt gebaut, die Stiftshütte. Und dann heißt tatsächlich am Ende von 2. Mose, heißt es, als Mose das ganze Werk vollendet hatte, das Zelt, kam die Wolke vom Berg Sinai herab und verhüllte das heilige Zelt. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte mit ihrem Glanz die ganze Wohnung. Deshalb konnte Mose nicht in das Zelt hineingehen. Also diese Herrlichkeit, die steht für die Gegenwart Gottes. Dass Gott seine Schönheit, seine Kraft, seine Macht zeigt. Dass er uns ins Staunen versetzt. Das ist bei Jesus immer wieder passiert. Gott kommt uns so nah, dass wir ihn sehen können in Jesus. Gehen wir weiter. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Was ist Gnade? Ah, ich habe überzogen. Seid gnädig, bitte. Was ist Gnade? Ein unverdienstes Geschenk, genau. Unverdientes Geschenk. Etwas, was ich mir nicht erarbeitet habe, was ich nicht verdient habe. Also, Gnade ist nett, wenn der Arbeitgeber deinen Lohn überweist. Das ist verdient. Gnade ist, wenn er dir doppelt so viel überweist und das absichtlich tut. Hä? Das ist ein Buchungsfehler. Nein, nein, wenn er das absichtlich tut, nett. Und ich rede nicht vom 13. Was ist Gnade? Gnade hat so ganz viele Aspekte, oder? Das ist, hat was mit Vergebung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Gott nicht beleidigt im Himmel sitzt und sagt, jetzt sind diese Menschen, die machen meine schöne Erde kaputt und dann wählen sie nicht mal grün und die Grünen, die kriegen es auch nicht hin. Mit ihrer ganzen Wasserkraft zerstören sie auch noch die Fische und Solarzellen sind auch nicht wirklich grün und die Windkraft tötet die Vögel. Oder dass Gott beleidigt im Himmel sitzt und sagt, die halten sich gar nicht an das, was ich gesagt habe, machen alles kaputt, sondern dass Gott auf uns zukommt. Dass er sagt, ich warte nicht darauf, dass der Mensch kommt, sondern dass ich komme darunter. Und das, was uns trennt, das beseitige ich, oder? Durch Jesus stirbt am Kreuz. Das, was da am Advent geschieht, man nennt es im Fachausdruck Inkarnation, ist ganz wichtig, um das zu erklären, was Jesus am Kreuz tun kann. Nämlich, dass er für uns stirbt. Er war nämlich der einzige Mensch, der ohne Sünde war. Sein ganzes Leben lang. Und deswegen kann er stellvertretend für uns sterben. Oder Gnade hat was mit Liebe zu tun, was mit Rettung, was mit Freundlichkeit. Okay, also wir sahen seine Herrlichkeit, seine Ausstrahlung, das was faszinierend war, was Begeisterung zwar auslöst, dass er gnädig war, dass er auf uns zugekommen ist, dass er Sünden vergeben hat, dass er geholfen hat, dass er nicht auf Distanz bleibt, dass er uns nahe kommt. Und der letzte Begriff, der ist Wahrheit. Den könnt ihr wahrscheinlich alle erklären. Was ist Wahrheit? Größte philosophische Frage. Ich glaube aber, die Menschen versuchen sich da einfach selber rauszumogeln. Was ist wahr? Wenn ich zur Jael sag die Wahrheit. Was meine ich dann? Ruben. Nicht lügen. Also das Echte sagen muss, okay? Was wollte jemand anders sagen, wenn ich sage, hey, Aaron, sag endlich die Wahrheit? Dann meine ich, sag, wie es geschieht ist, genau. Sag, wie es wirklich ist. Okay? Und wir, also das stimmt wirklich dann. Wahrheit stimmt. Darauf kann ich mich verlassen. Damit kann ich umgehen. Wenn mir jemand sagt, hey, ich hab da und da einen Schatz für dich vergraben und ich gehe dahin und da ist kein Schatz vergraben, was ist er dann für mich? Ein Lügner. Ein Lügner, ja? Oder er kommt von Verstehen Sie Spaß und wollte mich auf den Arm nehmen. Aber Wahrheit heißt, dass der glaubwürdig ist, dass ich ihm vertrauen kann, dass es wirklich stimmt. So. Und jetzt haben wir ganz viel von dem aufgeschlüsselt, was in diesem Text vorkommt. Wir haben aufgeschlüsselt, dass Gott uns unglaublich nahe kommt, dass er bei uns zeltet, dass er mit Menschen isst, dass er mit ihnen diskutiert. Er wird sogar angespuckt, dass er Hunger hat, dass er schläft, aber dass er auch seine Kraft zeigt, mit der er Menschen hilft und die Natur besiegt und auch die Sünde und sogar den Tod. Dass er uns so nahe kommt, dass wir heute die Chance haben, selber Gott nahe zu kommen. Und Johannes schreibt hier, wir alle, da nehmen wir sicher dann selbst dazu, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Also da war nicht nur ein einmalige Gnade, so einmaliger Gutschein, nur ich schenke dir zu Weihnachten einen Gutschein, dass ich einmal dein Zimmer aufräume, sondern das war immer und immer wieder, oder? Immer und immer wieder ist Gott gnädig. Immer und immer wieder. Es ist ein Reichtum von Freundlichkeit und Liebe da. Und dann sagt Johannes noch, das, was bei Mose war, das ist was Spezielles. Das kam auch von Gott. Aber das, was von Jesus kam, war viel wichtiger. Gnade und Wahrheit. Nicht einfach nur Regeln, sondern Erlösung, Hilfe, Gottes Gegenwart selbst. Er geht einen Schritt weiter an Weihnachten und im Advent. Und deswegen ist das hier kein Problem mehr für uns. Niemand hat Gott je gesehen, weil der einzige Sohn ihn uns offenbart hat. Nicht einfach nur mit einem Videoclip oder mit einem Raumschiff, sondern indem er selbst Mensch geworden ist. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters ist, ist ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Einfach feiern, weil Gott sichtbar, hörbar, verstehbar und nahbar wird. Man kann Gott sogar widersprechen. Man kann sogar zweifeln an ihm. Man kann ihn aber auch loben. Man kann sich an ihm freuen. Advent und Weihnachten ist eine unglaubliche Chance. Weil Gott uns ins Staunen versetzt. Weil wir manchmal einfach den Mund nicht zubekommen darüber, dass Gott uns immer noch liebt und uns vergibt. Einfach feiern, weil Gott uns beschenkt. Ohne dass wir ihm vorher mit einer Gegenleistung entgegengekommen wären. Einfach feiern, weil Gott uns nicht in die Irre führt. Weil er ehrlich ist und uns die Wahrheit sagt. Einfach feiern, weil Jesus Christus das Besondere ist. Und ich hoffe, mit all den Dingen, die ich heute mitgebracht habe, mit Zelt und meiner überaus kunstvollen Grafik und mit meinen Fragen, habe ich euch eins nahegebracht. Wir können einfach feiern. Und du kannst es jeden Tag machen. Du kannst jeden Tag feiern, dass Jesus dich liebt. Feiern, dass Jesus dir vergibt. Feiern, dass er dir nachgeht, bevor du ihn suchst. Feiern, dass er alles geschaffen hat, damit du aus seiner Kraft heraus leben kannst. Feiern, dass er diese Welt so geschaffen hat, dass du im Genuss und in der Freude leben kannst. Feiern, dass er dich gemacht hat, damit du für andere ein Licht bist in dieser Welt. Wir können feiern. Da brauchst du keinen Adventskranz, keinen Weihnachtsbaum, keine Weihnachtsente. Wenn du das noch dazu nimmst, ist natürlich cool. Aber Gott selbst ist schon was Besonderes.